Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. In Schweden endet ein Anschlag glimpflich. In der Stockholmer Innenstadt explodieren zwei Sprengsätze. Tausende demonstrieren in mehreren Ländern für die Freilassung von WikiLeaks-Chef Julian Assange. Und tausende Hacker genießen die Gunst der Stunde. Eine Insiderin gibt Auskunft im Echo-Gespräch. Dann unliebsame Schreiberlinge, wieso italienische Medienschaffende Mut brauchen. Und Helsinki-St. Petersburg ab heute im Express, wie eine Grenze überwunden wird. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst aber Ursula Vogler, sie hat die Nachrichten des Tages.
Die schwedische Hauptstadt Stockholm ist einem verheerenden Bombenanschlag offenbar nur knapp entgangen. In der Innenstadt explodierte gestern zuerst eine Autobombe, anschließend sprengte sich ein Mann in die Luft. Schwedischen Medien zufolge hatte der Mann 6 Rohrbomben bei sich, von denen aber nur eine explodierte. Die schwedische Polizei stufte die Tat als ernsten Terroranschlag ein. Nach dem Terroranschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm sieht Deutschland keinen Grund, die Sicherheitsstufe zu erhöhen. Das hat das deutsche Innenministerium mitgeteilt. Deutschland hatte vor knapp einem Monat die Bundespolizei angewiesen, insbesondere Flughäfen und Bahnhöfe verstärkt zu überwachen. Innenminister de Maizière sprach damals von Hinweisen, wonach die Terrororganisation Al-Qaida längerfristig plane, Anschläge in den USA, in Europa und auch in Deutschland zu begehen. In mehreren Staaten haben tausende Menschen für die Freilassung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange demonstriert. Die Festnahme des 39-Jährigen in London sei eine Verschwörung, um die Enthüllungsplattform mundtot zu machen, erklärten die Veranstalter einer Demonstration vor der britischen Botschaft in Madrid. Assange hatte sich am vergangenen Dienstag in London der Polizei gestellt und war festgenommen worden, nachdem Schweden ihn unter dem Vorwurf sexueller Vergehen mit einem EU-weiten Haftbefehl gesucht hatte. In den Städten Bern und Zürich sind am Morgen neue Tramlinien in Betrieb genommen worden, nicht ganz problemlos. Im Osten Berns standen aufgrund eines Stromausfalls wegen Netzüberlastung die Trams am Vormittag 15 Minuten lang still. In Zürich war die Erstfahrt auf dem neuen Abschnitt der neuen Glattalbahn früher zu Ende als geplant. Ein Autofahrer verursachte kurz vor 5 einen Selbstunfall und blockierte mit seinem Fahrzeug die Gleise, wie die Bahnbetreiber melden. In Genf hat Micheline Galmiret ihre Wahl zur Bundespräsidentin gefeiert, anlässlich des traditionellen Festes der Genfer Escalade. Von der Bevölkerung wurde sie mit Applaus empfangen. Bevor die SP-Bundesrätin den Escalade-Umzug anführte, beantwortete sie Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. In Kosovo ist ein neues Parlament gewählt worden, zum ersten Mal, seit sich die frühere serbische Provinz vor bald 3 Jahren für Unabhängigkeit erklärte. 1,6 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, über die neue Volksvertretung zu entscheiden, unter ihnen 120.000 Serben. Diese waren jedoch von der serbischen Regierung aufgerufen worden, die Wahlen in Kosovo zu boykottieren. Trotz der Spannungen zwischen der albanischen Bevölkerungsmehrheit und der serbischen Minderheit sei der Urnengang ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die Wahlkommission in Pristina mit. Ergebnisse seien frühestens morgen Montag zu erwarten. In Bangladesch haben mehrere tausend Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die niedrigen Löhne in der Textilbranche demonstriert. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Diese setzte Tränengas ein und schoss auf die Menge. 3 Personen wurden getötet. In einem Gefängnis im Norden Chiles sind nach Medienberichten etwa 500 Häftlinge in einen Hungerstreik getreten, aus Solidarität mit den Insassen im Gefängnis San Miguel im Süden der Hauptstadt Santiago. Dort waren am Mittwoch bei einem Großbrand über 80 Gefangene ums Leben gekommen. Außerdem sei der Hungerstreik ein Protest gegen die überfüllten chilenischen Gefängnisse. Der oberste Gerichtshof bezeichnete die Zustände in den Gefängnissen als Zeitbombe. Präsident Piñera sprach von menschenunwürdigen Zuständen. Schöner Erfolg für den Schweizer Langläufer Dario Colonia. Beim Weltcup in Davos erreichte er einen Podestplatz. Beat Sprecher fasst das Sportgeschehen zusammen.
Er resultierte schlussendlich für den jungen Bündner. Mit diesem Podestplatz übernahm Dario Colonia aber wieder die Führung im Gesamtweltcup. Im Finaldurchgang waren der Schwede Emil Jönsson und der Russe Alexei Petukov schneller. Fußball, große Überraschung in der Schweizer Super League. Der FC Basel verlor auswärts gegen das Tabellenschlusslicht, die Zürcher Grasshoppers, mit 1:2. Damit verpasste Basel den Sprung an die Tabellenspitze und so wird der FC Luzern die Winterpause als Leader antreten. Die Berner Young Boys und St. Gallen trennen sich 1:1 unentschieden und Xamax unterliegt deutlich gegen Sion mit 0:3. Ski Alpin, starker Auftritt der zuletzt wenig erfolgreichen Schweizer Slalomfahrerin Val d'Isère. Sylvain Zurbriggen wurde Vierter, der erst 18-jährige Walliser Justin Murisier gelang mit dem 8. Platz gar eine Sensation. Marc Gini als 11. und Markus Vogel auf Rang 13 sorgten für das beste Schweizer Slalom-Resultat seit rund 17 Jahren. Dominiert wurde das Rennen von den Österreichern. Sie feierten mit Marcel Hirscher und Benjamin Reich einen Doppelsieg. Bei den Frauen in St. Moritz gewann die Französin Tessa Worley den Riesenslalom vor der Finnin Tanja Poutiainen und der Slowenin Tina Maze. Die Schweizerinnen konnten die großen Hoffnungen nicht erfüllen. Lara Gut wurde als beste 16. Fabian Sutter belegte den 25. Platz. Und noch Eishockey, zwei Partien wurden heute gespielt. Der EV Zug gewinnt gegen Biel mit 6:2 und die ZSC Lions bezwingen die Rapperswil-Ona Lakers mit 2:1 nach Verlängerung.
Beat Sprecher. Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht fällt etwas Schnee, am meisten entlang der Voralpen und in Graubünden. Morgen lässt der Schneefall nach, tagsüber gibt es Aufhellungen, die Temperatur erreicht mit Biese 0 Grad. Im Süden bleibt es mit Nordwind sonnig bei 8 Grad. Am Dienstag ist es im Flachland oft bewölkt, ab und zu fällt Schnee, besonders im Osten. Mit Biese ist es höchstens minus 2 Grad. Im Süden ist es sonnig.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Hacker im Hoch, weshalb die Community auf Wikileaks schwört und wie sie funktioniert, das erklärt uns eine, die es wissen muss, eine Informatikerin aus dem Chaos Computer Club in Berlin. Dann ein Einzeltäter sorgt für Schrecken, Schweden entgeht nur mit Glück einem Terroranschlag. Lirio Abate lebt gefährlich, er ist Journalist in Italien. Schließlich Bahnbrechendes aus dem eisigen Nordosten, Finnland und Russland kommen sich näher. Und im Anschluss an diese Sendung gleich nochmals Tauwetter im hohen Norden, und zwar am arktischen Eismeer. Russland will auch mit Norwegen gemeinsame Sache machen. Sie wollen den Reichtum der Barentssee künftig zusammen erschließen. Dazu die Sendung international um 6:30. Echo der Zeit, diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Das war ein Coup, der seinesgleichen sucht. Seit die Internetplattform Wikileaks heute vor 2 Wochen fast 250.000 vertrauliche diplomatische E-Mails aus den USA ins Netz stellte, beschäftigt sich die halbe Welt mit den Folgen dieser Veröffentlichung. Wikileaks funktioniert, weil viele Internetfreaks ihrer Leidenschaft nachgehen und digitale Systeme erforschen. Die Hackergemeinschaft ist aber auch dafür verantwortlich, dass Webseiten von Firmen, die Konti von Wikileaks eingestellt hatten, lahmgelegt worden. Es scheint, als sei das die große Stunde der Hacker. Darüber sprach ich mit Constanze Kurz. Sie ist Sprecherin der nach eigenen Angaben größten europäischen Hackervereinigung Chaos Computer Club und sie lehrt an der Uni in Berlin im Bereich Informatik in Bildung und Gesellschaft. Ich fragte Constanze Kurz, ob das alles für die Hacker-Community Grund für Applaus sei.
Ja, wir unterstützen eigentlich das Projekt Wikileaks, denn die Transparenz, die dadurch hergestellt wird, aber natürlich auch die vielen inhaltlichen Fragen, die sich aus den Dokumenten ergeben, die halten wir für die öffentliche Debatte schon für sehr wichtig.
Wo setzen Sie denn Fragezeichen?
Es gibt natürlich einige ethische Fragestellungen, die man sich bei zurückliegenden Veröffentlichungen von Papieren stellen muss. Etwa dann, wenn private Daten betroffen sind, also von Menschen. Ich denke da beispielsweise an die Liste, die WikiLeaks vor einigen Monaten veröffentlicht hat, wo alle Mitglieder der British National Party, also der Nazis in Großbritannien veröffentlicht waren. Da muss man sich natürlich fragen, ob dann natürlich auch Familienangehörige oder Kinder der Mitglieder betroffen sind. Ich denke schon, dass man da nochmal nachfragen sollte.
Sie engagieren sich in diesem Chaos Computer Club, einer großen Hackervereinigung. Haben Ihnen neue Mitglieder in den letzten Tagen die Bude eingerannt?
Nein, wir verzeichnen keinen neuen großen Mitgliederandrang, aber natürlich ist in der Hacker-Community auch das Spendenaufkommen für WikiLeaks jetzt sehr angestiegen. Und natürlich auch eine gewisse Wut darüber, wie versucht wird, diese Informationen zu zensieren. Also einmal über die technischen Wege, aber zum anderen auch darüber, dass man die Bezahlwege, also PayPal, Mastercard und Visa, versucht zu zensieren. Da ist sicherlich sehr viel Ärger und Wut in der Hacker-Community.
Die Macht, die der Einzelne hat, die zeigt sich ja jetzt sehr deutlich. Wenn da einer an Daten kommt und die weiterleitet eben an WikiLeaks, wie dieser 22-jährige Bradley Manning, der da Daten offenbar aus dem Irak an WikiLeaks weitergeleitet hat, dann kann er die ganze Welt zum Zittern bringen. Das ist doch sehr verlockend. Glauben Sie, dass das Ihre Community verändert?
Na, ich glaube, dass es zunächst mal auch die Politik verändern wird. Denn mit dem Wissen, dass die Daten, die man aufzeichnet, auch die Daten, die eigentlich geheim sein sollten, dass die an die Öffentlichkeit gelangen können, mit diesem Wissen wird man sich vielleicht in Zukunft anders verhalten. Denn die digitale Zeit ist angebrochen, das haben wir alle gemerkt. Aber die Folgen für die ehemaligen Staatsgeheimnisse und für die Dinge, die gegenüber den Bürgern von ihren Regierungen nicht offengelegt werden, ändern sich die Zeiten ebenso.
Das heißt also doch, dass sich die Szene verändert?
Ich denke schon, dass sich insgesamt die Transparenz von Daten für diese Staatsgeheimnisse verändern wird. Denn gerade auch die Unterstützung aus der technischen Community, die sich ja deutlich zeigt in den sogenannten Mirrors, also den ganzen Seiten, die die Inhalte von WikiLeaks spiegeln, das sind ja jetzt weit über 1000. Da sieht man natürlich schon die Unterstützung. Und deshalb wird, denke ich, aus meiner Sicht ein neues Projekt, was solche geheimen Veröffentlichungen ins Internet stellt, gar nicht mehr so eine zentrale Plattform sein müssen wie heute WikiLeaks, sondern wird eher mit der Unterstützung der Community in verteilten Netzen und über viele Menschen verteilt werden. So dass eben auch die Zensurmöglichkeiten, wie sie sich hier gezeigt haben bei WikiLeaks, eben, dass man den Geldhahn abdreht oder dass man eben die technische Infrastruktur versucht zu zensieren, dass sich die in Zukunft nicht mehr ergeben werden.
Sie sind Teil dieser Hacker-Community, Constanze Kurz. Wir haben ja alle ein Bild so von ein bisschen bleichgesichtigen Computerfreaks, die still und einsam vor dem Bildschirm sitzen. Entspricht das der Wahrheit oder wie sieht die aus?
Naja, Teile dieser Klischees sind natürlich wahr. Es kommt natürlich schon vor, dass ein typischer Hacker sich auch mal einfach ein paar Stunden vor seinem Rechner eben mit Technik befasst, mit Software oder mit Hardware. Aber die Hacker-Community, zumindest die in Deutschland, ist auch tatsächlich ja, eine soziale Gruppe, die sich trifft, die sich austauscht, die Teams bildet. Und ein zentraler Teil des Denkens von Hackern ist eben auch, dass man Wissen teilt. Und das funktioniert im Kleinen wie im Großen. Und ich denke, WikiLeaks ist ein Zeichen für diesen Willen, Wissen zu teilen und eben Geheimnisse nicht zu akzeptieren.
Gibt es denn auch gemeinsame Ziele und Ideen, eine gemeinsame Geisteshaltung?
Ja, die ist ja tatsächlich auch in der Hackerethik festgeschrieben. Aber ich denke, was Hacker insgesamt vereint, ist wohl dieses Denken, dass man sich technische Systeme ansehen will, dass man analysieren möchte, wie sie funktionieren, wo ihre Grenzen sind. Das ist, glaube ich, das Spannende daran, wenn man eben Interesse an Computertechnik hat. Hierbei ist natürlich der Hackerbegriff sehr groß zu sehen, denn es sind sehr viele unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Berufen, die sich bei uns engagieren. Zum Zweiten kommt natürlich häufig hinzu, dass man klassische Technikfolgenabschätzungen macht, also guckt, welche Folgen auf die Gesellschaft können technische Systeme haben, die wir heute einführen. Und ich denke, bei WikiLeaks wird diese Analyse auch sehr spannend werden, nämlich welche Folgen eben diese Plattform und auch die nicht mehr bestehende Möglichkeit, gewisse Geheimnisse wirklich geheim zu halten, welche Folgen wird das haben in der Zukunft?
Erstaunlich war ja in dieser ganzen WikiLeaks-Angelegenheit, wie schnell das zu, ich sage jetzt mal, Racheakten gekommen ist, gegen PostFinance zum Beispiel, die ein Konto von Julian Assange eingefroren hatte. In 0,nichts hat da ein soziales Netz funktioniert, um die Webseiten lahmzulegen. Wie kommt es eigentlich zu so einem Massenverhalten?
Also aus meiner Sicht manifestiert sich da tatsächlich eine Wut und auch ein Unwillen gegenüber diesen Verhaltens, ja. Man sieht natürlich, dass es hier keine von diesen berühmten Bot-Angriffen sind, also keine automatisierten Angriffe, die mit großen Rechnernetzwerken, die gekapert wurden, gefahren werden, sondern dass hier wirklich eine große Menge an Leuten händisch diese Skripte laufen lässt. Das sind also Menschen. Ich würde es vergleichen tatsächlich mit einer Demonstration oder mit einer Sitzblockade.
Und wie wird denn da kommuniziert?
Naja, ich denke, dass es natürlich im Netz sehr viele Plattformen gibt, insbesondere Chats, aber in letzter Zeit ja auch Twitter. Die Plattform wird eben genutzt, um das Wissen darum, wie man diese Skripte startet, zu verbreiten, aber auch Zeitpunkte abzusprechen.
Nun gibt es in Ihrer Hackervereinigung einen Ethikkodex. Wo setzt der denn die Grenzen?
Insbesondere bezieht sich die Hackerethik darauf, dass natürlich private Daten schützenswert sind und eben öffentliche Daten davon zu unterscheiden sind. Und deswegen ist es ja auch schon lange unsere Haltung, dass ein Staat eben Geheimnisse hat und keine Privatsphäre, wie sie Menschen haben. Die Hackerethik besteht aber auch noch aus vielen anderen Teilen. Da geht es zum Beispiel auch darum, wie man tolerant mit anderen Menschen umgehen kann. Das sind normative Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben.
Aber gegen den Staat ist alles möglich.
Ich würde nicht sagen, dass gegen den Staat alles möglich ist, aber ich denke, der Staat hat eine höhere Transparenzpflicht, als sie natürliche Menschen haben. Das Gleiche gilt für Unternehmen und vor allen Dingen dann, wenn sie eine soziale Verantwortung haben. Ich denke aber nicht, dass man das absolutistisch betrachten muss. Es gibt natürlich Bereiche, wo man sagen könnte, dass sich hier Geheimnisse lohnen im Interesse aller. Aber das sind sehr wenige Bereiche. Und ich denke, diplomatische Depeschen, wo man über die Regierungschefs anderer Länder lästert, gehören wohl nicht dazu.
Die große Mehrheit der Leute, die sich nicht so gut auskennt wie Sie, reibt sich die Augen ob all dem, was da passiert in den letzten Tagen. Und dabei heißt es, das sei erst der Anfang. Was kommt da noch auf uns zu?
Ich würde sehr deutlich davon ausgehen, dass sich weitere Plattformen wie WikiLeaks bilden, auch dezentralere Plattformen, auch Plattformen, die nicht unbedingt mit einem bestimmten Gesicht, wie jetzt bei Julian Assange, verbunden sind, sondern die einfach anonym existieren. Denn es gibt in allen Ländern dieser Welt Menschen, die irgendwo arbeiten, sei es in der Regierung oder im Unternehmen, und Dinge entdecken, wie damals die Pentagon Papers und andere sogenannte Whistleblower-Affären, die Dinge entdecken, die sie der Öffentlichkeit bekannt machen wollen, weil sie sie für fundamental ethisch falsch halten.
Das war Constanze Kurz. Die Informatikerin lehrt an der Uni Berlin und ist Sprecherin der Hackervereinigung Chaos Computer Club. Mehr zur Enthüllungsplattform WikiLeaks, zur Kontroverse darum und zu deren Gründer Julian Assange hat unsere Online-Redaktion zusammengestellt unter www.deres.ch. Im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat sich gestern Abend ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Minuten vorher war in der Haupteinkaufsstraße ein Auto explodiert. Der Attentäter wurde dabei getötet, zwei Passanten verletzt. Die schwedische Polizei spricht von einem Terrorakt. ARD-Korrespondent Albrecht Breitschuh.
Es handele sich um einen sehr besorgniserregenden Terroranschlag, so die schwedische Sicherheitspolizei. Man gehe jedoch von einem Einzeltäter aus und erwarte keine weiteren Anschläge. Die Sicherheitslage des Landes habe sich nicht verändert. Auf einer Pressekonferenz am Morgen machte die Polizei kaum Angaben zu der Person, die sich gestern in der Stockholmer Innenstadt in die Luft sprengte. Zeitungen schreiben, der Täter komme aus einer mittelschwedischen Kleinstadt, habe arabische Wurzeln und wäre heute 29 Jahre alt geworden. In einer vermutlich von ihm verfassten Mitteilung an die Polizei ist vom Heiligen Krieg gegen Schweden die Rede, als Rache für die Beteiligung am Afghanistan-Einsatz sowie dem Schweigen zu den Mohammed-Karikaturen des schwedischen Künstlers Lars Vilks. Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt forderte seine Landsleute auf, Vertrauen in die Demokratie und die offene Gesellschaft zu haben. Stockholm entging gestern nur knapp einer Katastrophe, da nur eine der angeblich 6 Rohrbomben, die der Täter bei sich trug, hochging. Neben dem toten Attentäter verletzten sich dabei 2 Menschen leicht.
Aus Russland kennen wir die Nachrichten über bedrohte, zusammengeschlagene oder gar ermordete Journalistinnen und Journalisten. Weniger bekannt ist, dass es auch in unserer direkten Nachbarschaft in Italien jedes Jahr mehreren Dutzend Medienschaffenden ähnlicher geht. In keinem anderen EU-Land werden Journalisten so stark bedroht wie in Italien. Aus Rom Massimo Agostinis.
In den vergangenen 20 Monaten haben 54 Journalisten und 24 Redaktionen in Italien Drohungen verschiedenster Art erhalten. Drohbriefe, manchmal versehen mit leeren Patronen oder einem abgeschnittenen Ziegenkopf, Brandanschläge auf Autos, Zerstörungen am Haus oder physische Gewalt. In diesen Fällen sind die Täter meist Mafiosi. Sie wollen verhindern, dass weiter über sie berichtet wird. Einer der betroffenen Journalisten ist der 39-jährige Lirio Abate, Recherchierjournalist beim Wochenmagazin L'Espresso, einem Magazin vergleichbar mit dem Spiegel in Deutschland.
Il mio nome ripercorre in molte intercettazioni ambientali che fanno gli investigatori sulla mafia.
Mein Name fiel häufig bei abgehörten Telefongesprächen zwischen Mafiosi auf Sizilien. Das war vor 3 Jahren. Damals habe ich mit einem Kollegen ein Buch herausgegeben über den kurz zuvor verhafteten Mafiaboss Provenzano. Wegen früherer Morddrohungen hatte ich schon Polizeischutz. Dank diesem lebe ich vermutlich noch, denn meine Bewacher fanden eines Tages eine Bombe unter meinem Auto. Abate hat in seinem Buch die Komplizen aufgezeichnet, auf wessen Hilfe der während 43 Jahren flüchtige Mafiaboss Provenzano zählen konnte. Abate nannte Namen auch von Politikern, die heute in Rom im Parlament sitzen und Gesetze machen. Lirio Abate lebt seit 3 Jahren unter ständigem Begleitschutz, gleich wie 9 weitere italienische Journalisten. Der Espresso-Journalist sagt, besonders viel Gewalt und Drohungen seien seine Kollegen in Kalabrien ausgesetzt. Dort ist die Hochburg der mächtigsten italienischen Mafia, der 'Ndrangheta.
In Calabria molti ragazzi lo fanno per passione.
Betroffen sind junge Lokaljournalisten. Sie schreiben über Kungeleien zwischen Politikern und der 'Ndrangheta, über katastrophale Zustände in Krankenhäusern, da das Geld in dunklen Kanälen verschwindet. Diese Journalisten opfern sich auf. Häufig haben sie für den Artikel, der sie in Lebensgefahr gebracht hat, kaum 10 Euro erhalten, weil der Verleger, wenn er überhaupt den Mut hat, den Text zu publizieren, die Mitarbeiter schamlos ausbeutet. Trotzdem machen diese jungen Journalisten weiter, erzählen, was in ihrer Region, ihrer Stadt, ihrem Dorf passiert. Das ist die Gewalt der Mafien. Es gibt aber auch die politisch motivierte. Zurzeit geht diese von links aus, gegen Zeitungen im rechten Spektrum. Ein anderes uritalienisches Phänomen betrifft die klagefreudige Wirtschaft. Allein gegen das investigative Wochenmagazin Report bei der staatlichen RAI sind Entschädigungsklagen in der Höhe von 251 Millionen Euro hängig. Weitere 150 Millionen Euro wollen Firmen, aber auch Politiker, darunter der jetzige Senatspräsident Schifani oder Ministerpräsident Silvio Berlusconi von Zeitungen, die kritisch über sie berichtet haben. Bei den Politikern ist es so, dass die Linken noch prozessfreudiger sind als die Rechten. Bei all diesen Übergriffen auf Journalistinnen und Journalisten sagt Alberto Spampinato, Präsident des neu gegründeten Observatoriums für bedrohte Medienschaffende, gehe es immer um eines: verhindern, dass berichtet werde. Ein bedrohter Journalist überlegt sich 2 oder 3 Mal, ob er überhaupt noch einen Artikel über üble Machenschaften schreibt. Besonders jene Journalisten, die von ihrer Redaktion nicht gestützt werden. Firmen wollen mit ihren Millionenklagen nicht diese riesigen Entschädigungszahlungen. Sie wollen einfach einschüchtern, sodass sie wieder in Ruhe ihren illegalen oder halblegalen Geschäften nachgehen können. Spampinato, dessen Bruder Journalist war und der vor bald 30 Jahren von der Mafia erschossen wurde, sagt, die Zahl der festgestellten Übergriffe nehme zu, weil die Medienschaffenden dank des Observatoriums endlich eine Meldestelle hätten. Und zweitens, weil die Mafien immer mächtiger, immer dreister und immer mehr Politiker korrumpiert seien.
Massimo Agostinis. Ab heute müssen sich Menschen in ganz Europa auf einen neuen Fahrplan einstellen. Oft bringt das eine Verbesserung. Aber im äußersten Nordosten Europas beginnt damit gleich eine ganz neue Zeit. Denn auf der Strecke zwischen der finnischen Hauptstadt Helsinki und der russischen Ostseemetropole St. Petersburg hat am Nachmittag eine neue, schnelle Zugverbindung ihren Betrieb aufgenommen. Und das kommt einem neuen Kapitel im West-Ost-Eisenbahnverkehr gleich. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann erklärt weshalb.
Heute Nachmittag um Punkt 15 Uhr, finnische Zeit, war es soweit. Der erste Hochgeschwindigkeitszug zwischen Westeuropa und der ehemaligen Sowjetunion nahm Kurs auf St. Petersburg. Die Fahrt zwischen den beiden größten Städten am finnischen Meerbusen dauert neu nur noch gut 3 Stunden. Denn gleichzeitig sind auch neue Schnellfahrtstrecken in Betrieb genommen worden. Bislang benötigten die Züge auf der 456 Kilometer langen Strecke fast 6 Stunden. Vielerorts in Europa gehört die Eröffnung einer neuen, schnelleren Zugverbindung schon fast zum Alltag. Doch hier im äußersten Nordosten der Europäischen Union wird heute Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal rast ein Zug mit Tempo 200 durch den Grenzstreifen zur früheren Sowjetunion. Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin und die finnische Regierungschefin Mari Kiviniemi nutzten den Anlass, um gleich auch noch die baldige Aufhebung des Visumzwanges zwischen den beiden Ländern auf die Tagesordnung zu setzen. Eine Frage, in der Finnland als Schengen-Staat allerdings nicht ganz unabhängig agieren kann. Bisher muss eine Einreisebewilligung zwischen den beiden Ländern mühsam im Voraus beantragt werden und kostet bis zu 150 Franken pro Grenzübertritt. Neben dieser bürokratischen Hürde war es aber auch die Grenzpassage selbst, die eine Reise zwischen Helsinki und St. Petersburg zu einer recht mühsamen Angelegenheit gemacht hat. Auf beiden Seiten der Grenze wurden nicht nur die Lokomotiven ausgetauscht. Es fanden zudem langwierige Pass- und Gepäckkontrollen statt. Auf der russischen Seite wurden nicht selten die Reisenden barsch zum Aussteigen aufgefordert, was bei Wintertemperaturen von bis zu 35 Grad minus nicht jedermanns Sache war. Das alles ist nun Geschichte. Ab heute finden die Grenzkontrollen im fahrenden Zug statt. Die eingesetzten Allegro-Kompositionen verfügen über moderne Annehmlichkeiten wie Internetzugang, Speisewagen und Familienabteile. In den kommenden 3 Jahren soll das Passagieraufkommen zwischen den beiden Städten auf über 1 Million Reisende pro Jahr steigen. Eine Vervierfachung gegenüber heute. Das neue Angebot ist erst der Anfang. Die russischen Bahnen wollen bald auch Hochgeschwindigkeitszüge nach Warschau und Berlin anbieten. Finnland seinerseits plant den Bau eines Tunnels unter der Ostsee hindurch in die estnische Hauptstadt Tallinn. Ziel ist es, die beiden größten Bahnsysteme der Welt zu verknüpfen, das russisch-finnisch-baltische Breitspurnetz mit dem Normalspursystem Zentraleuropas.
Das war der Bericht von Bruno Kaufmann und das war der Sicher der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Küenzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.